Hallo Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Schauen wir auf ein bisschen Internationalität mit großem Blick auf die Premier League, weil natürlich da die Moneten hin und her fliegen. Also ich frage mich immer wieder, wie der FC Chelsea so viel Geld hat. das war oder ist in diesem Transferfenster ein bisschen witzig, weil die ahmen ein bisschen Arsenal nach. Egal an wem Arsenal dran ist, da ist der FC Chelsea auch dran. Ich erwähne jetzt hier Mudryk zum Beispiel, den ukrainischen Nationalspieler. Da war Arsenal die ganze Zeit dran. Dann heißt es, okay, FC Chelsea ist jetzt auch interessiert. Arsenal sagt, nee, okay, dann nicht. Chelsea auch nicht an Mudryk interessiert. Arsenal erwägt vielleicht was mit Joao Felix. Oh, Chelsea will auch Joao Felix. Da haben sie sicherlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen dumm vorgekommen beim FC Arsenal. Aber Fakt ist, wir fangen mal mit Numero Uno an, und zwar Joao Felix. Es könnte sein, und es sieht so aus, als ob er eine Leihe jetzt zum FC Chelsea kommt. Es gibt noch keine Kaufpflicht. Also da haben wir jetzt noch keine Information, ob es eine Kaufpflicht gibt. Anscheinend sogar, das berichtet jemand aus Italien, würde er kurz vor seiner Leihe zum FC Chelsea noch seinen Vertrag bis Juni 2027 bei Atletico verlängern. Ich denke mal, um einfach eine schöne Summe noch zu generieren, falls der FC Chelsea wirklich Joao Felix kaufen möchte. Aber vielleicht ist das Kapitel dann Joao Felix mit Atletico Madrid zu Ende. Was ein bisschen kacke ist, Erik, weil das war euer teuerster Einkauf.
Ja.
Damals. Und hat nie wirklich, obwohl er gut spielt, wirklich einer der besten Spieler in der Liga, hat man, glaube ich, etwas mehr erwartet von ihm, oder? Als Atletico Madrid-Fan.
Ich finde immer so, das ist bei ihm so ein bisschen phasenmäßig. Und von Simeone hat er jetzt auch nicht immer die Rückendeckung bekommen, wobei ich dann auch wirklich sagen muss, ja, entweder liegt es am Training oder sonst irgendwie, aber ich finde, er hat sich auch immer zurückgenommen. Also ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass er sich jetzt unbedingt in die Startelf spielen will, sondern er hat sich auch mal als Reservist auch mal zufrieden gegeben. Deswegen finde ich eigentlich die Leihe gar nicht mal so schlecht, zumal auch die Leihgebühr auch bei knapp 10 Millionen ist. Ist ja auch schon mal immerhin ein Zwölftel von dem gesamten, was Atletico im Sommer da ausgegeben hat, vor eineinhalb, zwei Jahren, wäre ja schon mal okay. Die Idee, dass man dann mit ihm schon mal sicherheitshalber den Vertrag verlängert, finde ich an sich auch gut, aber dann müsste man schon perspektivisch ihn dann entweder einbauen oder halt klar formulieren, dass wir sagen, wenn er jetzt da sein Breakout hat, bei Chelsea vielleicht, dass er da jetzt ordentlich in Fahrt kommt. Wir reden hier über Chelsea, also die stärkste Liga der Welt. Wenn er sich da beweisen kann, denke ich schon, dass da dann andere Clubs definitiv dann anklopfen werden. Und dann könnte man den Preis natürlich durch einen längeren Vertrag in die Höhe treiben. Ja, deswegen, also wäre eine gute Idee. Ansonsten, ja, wenn das jetzt auch nur so ein Bankdrücker Felix ist, wie jetzt bei Atletico aktuell, dann ja, ist es auch irgendwie dann schwierig, ihn dann so langfristig zu binden und dann, keine Ahnung. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, weil Chelsea ist ja gerade dementsprechend auch im Umbruch. Von anderen Personalien kommen wir jetzt ja auch gleich. Und ich mag halt einfach den Graham Potter Fußball überhaupt nicht. Und ich gehe mit der steilen These rein und sage, dass da auch selbst ein Joao Felix überhaupt nicht reinpassen wird, finde ich persönlich, von seiner Art, wie er spielt. Auch wenn er ähnlich wie Havertz ist, aber für mich, finde ich, ist er jetzt nicht so der Zündschlüssel für die Offensive von Chelsea. Für die Rückrunde jetzt.
Ja. Niklas, für dich, Havertz, wenn jetzt Joao Felix tatsächlich kommt, heißt es jetzt erstmal unter Graham Potter, Havertz nicht gesetzt, Havertz zweitrangig, was kann man da jetzt in Zukunft erwarten?
Ja, finde ich auf jeden Fall sehr schwierig, weil ich finde, ich erkenne noch keinen hundertprozentigen Plan in den Transferüberlegungen von Chelsea. Also ich finde, sie haben sehr viele Spieler, die sehr ähnlich sind. Dafür haben sie andere Spielertypen, die komplett fehlen. Wenn man jetzt Joao Felix holt, dann wüsste ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, wie sie Joao Felix und Kai Havertz zusammen mit Sterling und Aubameyang und wie sie die alle irgendwie unterbringen wollen. Deswegen würde ich schon vermuten, gerade wenn man jetzt ein bisschen Geld auch auf den Tisch legen müsste, ja, für João Felix, das würde für mich schon irgendwie heißen, dass ich glaube, dass Kai Havertz vielleicht nicht mehr erste Wahl sein wird. Ich finde, auch in dieser Saison war es ja immer mal so, mal so. Er hat schon schon recht viel gespielt, aber er war jetzt, glaube ich, auch nicht immer hundertprozentig gesetzt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Chelsea gerade, ich habe es ja vorhin euch, glaube ich, auch schon mal gesagt, also ich hatte irgendwo gelesen, dass die aus den letzten 10 Spielen 6 verloren haben und so. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, gegen wen das war, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Chelsea gerade Panikkäufe macht. So kommt es mir so ein bisschen vor. Sie haben irgendwie an allem Interesse, hast du eben schon gesagt. Alles, was Arsenal haben will, wollen sie auch haben. Da war Mudrik, da war hier, dann war Enzo Fernandes, dann keine Ahnung, also 1000 Namen, die irgendwie reingeworfen werden. Und irgendwie hab ich so das Gefühl, sie versuchen händeringend was zu machen, einfach vielleicht auch um den Fans zu zeigen, hier, wir haben Geld investiert in den Kader, wir wollen, ja, das, wir geben die Saison nicht auf. Aber für mich fehlt da ein klarer Plan, weil zu viele ähnliche Spielertypen da sind, die aber nicht unbedingt zum Fußball von Graham Potter passen. Deswegen, ja, sollte Felix kommen, glaube ich schon, dass Havertz nicht mehr erste Wahl sein wird. Ob das Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht. Das wird sich dann erst im Laufe der Rückrunde ausstellen, denke ich.
Ja, du hast auch noch Enzo Fernandes ins Gespräch jetzt gebracht. Wie sieht's da aus? Da, also er ist bei Benfica jetzt auf die Bank verbannt worden von Mr. Roger Schmidt. Benfica bleibt eiskalt. Sie wollen ihre 130 Millionen vom FC Chelsea und kein Cent weniger. Und wenn wir mal die Liste der best Geld generierenden Teams Europas der letzten 10 Jahre betrachten, ist halt Benfica auf der Nummer 1. Und da scheinen sie doch was richtig zu machen. Und ganz ehrlich, aus Sicht von Benfica würde ich das Gleiche tun. Hey, er hat noch Vertrag. Warum soll ich jetzt einziehen und weniger nehmen, nur damit ich das Geld habe, wenn ich gleich direkt 130 kriegen kann. Chelsea ist halt noch nicht bereit, diesen Betrag zu zahlen, aber ich denke mal, wenn es wirklich hart auf hart kommt, Graham Potter kurz vorm Aufsteht, wird er sicherlich noch betteln und sagen, ja, jetzt kommt, lass ihn trotzdem holen, das wird uns helfen und weiter, das ich, bla bla bla. Und dann könnte Enzo Fernandes für eine Riesensumme beim FC Chelsea landen. Wo ich mich dann wiederum frage, wie du schon erwähnt hast, wie kriegt man bitte all diese Spieler dann unter einem Dach? mit Kanté hat man ja auch verlängert, ist zwar jetzt nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem spielerisch einer der besten Mittelfeldspieler, immer noch beim FC Chelsea.
Aber auch durch eine Verletzung aktuell ist ja ähnlich wie ein Pogba, also ja, so zukunftsperspektivisch ist es ja auch jetzt nicht zwingend, finde ich jetzt.
Aber bei ihm würde ich sagen, ich traue ihm schon zu, nach seiner Verletzung ordentlich wieder zurückzukommen. Ich denke, er hat, also er ist nicht so ein Typ wie Pogba zum Beispiel, wo vielleicht nicht immer, ja, 100% alles ernst nimmt. Ich meine, bei Manchester United, was habe ich da, dieses, nach der Niederlage, glaube ich, von Manchester United da im Fitnessraum quasi rumgelacht und irgendwelche Jokespiele gemacht und so. Also sowas siehst du halt von Kanté nicht. Er hat Disziplin und ich denke mal, mit Disziplin kommst du sehr weit. Und da auch deinen Körper diszipliniert durchzuziehen, ich denke, nach deiner Verletzung ist er auf jeden Fall wieder da. Ob er jetzt der Kanté ist, den wir ihn kennen, weiß ich nicht, aber
Dann sehen wir ihn wieder zum Trainingsplatz mit dem Fahrrad radeln.
Genau, so sieht's aus. Aber es ist eine gute Diskussion hier, Tuchel, Potter. Tuchel wurde gekickt, weil man unzufrieden war. Potter hat das jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Viele Fans wollen Tuchel zurück. Denkt ihr, es hat überhaupt Sinn gemacht, jetzt Thomas Tuchel rauszukicken und einen Trainer zu holen, der noch nie eine Riesenmannschaft trainiert hat?
Ich habe das ja damals schon so formuliert, als Tuchel da entlassen wurde und für Unsummen von Geld ein Graham Potter da gekauft wurde. Ich glaube, das waren auch so um die, lass mich ihn lügen, auch 15, 20 Millionen, glaube ich, für Graham Potter, der halt mit so einem aufstrebenden Team mit Brighton halt super erfolgreich war. Das muss man ihm auch wirklich lassen. Aber ja, wie, du kannst halt mit so kleineren Teams, kannst du halt schon überperformen oder du bist halt schon länger drin. Ich weiß auch nicht, wie lange er jetzt war, aber er war bestimmt 3-4 Jahre war er eigentlich auch schon bei Brighton. Ja, da hat er halt was perspektivisch, da war super aufgebaut mit einem Pascal Groß, den ich super underrated finde, auch in Sachen, wenn ich mich da zurückerinnere, viele werden gar nicht mal wissen, dass der früher mit Ingolstadt damals Bundesliga gespielt hat und dann abgestiegen ist. Und jetzt macht er so eine Weltkarriere in der Premier League. Also das ist echt gestört. Und jetzt nur mal als Beispiel, bei Brighton hast auch McAllister, auch einer der aufstrebendsten, gerade durch die argentinische Nationalmannschaft, den ich vorher auch nicht so unbedingt im Visier hatte, beziehungsweise allein durch den Namen war ich schon ein bisschen irritiert.
Das ist krass, ja.
Ja.
Aber ich kann mir halt nur dieses spanische McAllister die ganze Zeit, das höre ich die ganze Zeit, McAllister.
Aber ich habe jetzt ein bisschen zu viel über Brighton erzählt, aber die sind gerade auch ein absolutes Phänomen, genau wie Brentford, das sind so Teams, die hast du jetzt nicht so unbedingt auf dem Radar, aber die machen gerade auch, bei den Großen machen die auch ordentlich Betrieb und Chelsea ist gerade, also wir hatten ja vorhin den Vergleich mit Arsenal, was du da angesprochen hast, Chelsea ist gerade auf dem Weg, so das Arsenal der letzten Jahre zu werden. Also sprich, was davor war, dass sie so ein Meme werden und allein diese Debatte mit dem neuen Investor, dass Abramovic draußen war und dann hier setzt er sich hin und sagt, ja, spiel nochmal mit 4-4-3 oder sonst irgendwie. Also das ist alles so meme-verdächtig und da müssen halt Leute auch dahinter sitzen, die Ahnung von Fußball haben, finde ich. Und jetzt für ein Enzo Fernandes 130 Millionen vielleicht zu blechen. Ich meine, Benfica ist in einer idealen Position. Die sind noch in der Champions League drin. Warum sollten sie ihn abgeben? Also nach so einer WM. Er wurde jetzt zum Youngster und das kann ich absolut verstehen, dass sie da rigoros auf ihr Geld halt einfach hoffen. Und am Ende wird Chelsea den Betrag wahrscheinlich zahlen. Wenn jetzt nicht, dann halt im Sommer. Aber ich sehe da halt einfach gefühlt keine Entwicklung und für mich wird es das, wie ich schon eben eingeleitet habe, so das Arsenal der letzten Jahre, dass die es sehr, sehr schwer haben werden.
Ich finde auch, also keine Ahnung, ist jetzt vielleicht seht ihr das anders, weiß ich nicht, aber ich finde allgemein diese Summe, über die wir da reden bei Enzo Fernandes, finde ich einfach viel, 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 viel zu hoch, sage ich euch ehrlich, weil der natürlich ist.
Können ja selber das Preisschild schreiben, der hat ja noch länger
Vertrag. Genau, können sie auf jeden Fall, aber ich würde an Benficas Stelle trotzdem aufpassen, weil ich weiß nicht, es ist aus meiner Sicht nicht gesagt, dass Enzo Fernandes diese Entwicklung, die er jetzt im letzten halben Jahr gemacht hat, genauso fortsetzt. Er hat jetzt halt eine super starke WM gespielt.
Ja, aber das juckt die ja nicht, zum Beispiel. Die pokern ja mit seinem Namen, der ist Weltmeister geworden. Ey, Real Madrid ist hinter ihm her, die großen Vereine. Okay, schön und gut, wenn ihr ihn haben wollt, dann zahlt so viel.
Genau, das verstehe ich auch, gerade wenn es mehrere Interessenten gibt, dass man die sich gegenseitig hochbieten lässt, bis einer die Ausstiegsklausel zahlt und sowas, alles gut. Nur wenn man sagt, okay, wir behalten den jetzt 2 Jahre, dann könnte es unter Umständen passieren, dass dieser WM-Hype irgendwann verfliegt. Und wenn ich jetzt überlege, der hat einen Marktwert, glaube ich, von 55 Millionen oder so und der wird für eine ähnliche Ablöse gehandelt wie zum Beispiel ein Jude Bellingham. Der soll ja auch für 120, 130 Millionen gehen. Der hat den doppelten Marktwert. Der ist 2 Jahre jünger als Enzo Fernandes. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte als Trainer von einem Top-Club zwischen einem Jude Bellingham und einem Enzo Fernandes, da würde ich gar nicht überlegen. Da würde ich mich auf jeden Fall für Jude Bellingham entscheiden. Und deswegen muss man natürlich aufpassen. Er ist gerade sicherlich Enzo Fernandes auf dem Markt natürlich deutlich mehr wert, als das vielleicht normal wäre, einfach durch sein letztes halbes Jahr, was er gespielt hat, durch die super starke WM, wo er ein absoluter Shootingstar war. Nur man muss natürlich an Benficas Stelle aufpassen, das ist die einzige Sache, wenn man zu hoch pokert und er am Ende doch keinen Abnehmer oder sie am Ende doch keinen Abnehmer finden, kann sein, dass man unter Umständen, je nachdem wie er sich halt weiterentwickelt in einem Jahr oder so, vielleicht nicht mehr den gleichen Preis dafür bekommt. Aber grundsätzlich gebe ich euch natürlich recht, Benfica ist jetzt in einer sehr angenehmen Situation, weil sie sagen können, hey, der ist bei uns ein absoluter Starspieler.
Ich bin wieder da.
Es gibt mehrere Interessenten für ihn. Entweder zahlt einer das, was wir wollen, oder er bleibt. Nur wie gesagt, muss man natürlich gucken, dass man nicht zu hoch pokert. Wenn man sagt, man möchte ihn verkaufen, aber halt nur zu einem möglichst hohen Preis.
Ich denke aber auch, mit Brügge haben sie auf dem Papier einen leichteren Gegner, um weiterzukommen, würde ich jetzt mal so formulieren. Und wenn Da Enzo auch wieder performt, auch auf selbst auf der Ebene, denke ich schon, könnten sie Minimum an die 100 Millionen auch trotzdem kassieren. Also.
Ja, ja, und er ist ja auch noch jung, er kann sich entwickeln. Da ist es dann halt wieder viel, es hängt halt davon ab, wie er sich entwickelt jetzt mit seinen 21 Jahren, wenn die Entwicklung so weitergeht wie im letzten halben Jahr, glaube ich auch, dass du im Sommer immer noch 100 Millionen für ihn kriegen würdest. Da bin ich komplett deiner Meinung. Aber da ist es dann halt wieder die Frage, wie entwickelt er sich? Jetzt hätte man halt gerade diesen Hype durch die WM. Ja, aber am Ende muss man gucken. Ich persönlich glaube auch, dass Enzo Fernandez spätestens im Sommer wechseln wird, definitiv. Zumal ja jetzt schon ein bisschen man mitbekommt, okay, er wird ausgebuht und ausgepfiffen von den eigenen Fans. Er hat hier jetzt mal nicht in der Startelf gestanden. Das scheint da jetzt auch bei denen intern irgendwie zu knistern. Das heißt, da muss natürlich Benfica auch aufpassen, wenn sie irgendwann einen Spieler halten, der gar keinen Bock mehr hat und sich dann da gefühlt wegstreckt, wie Dembélé aus Dortmund damals oder so. Ist das natürlich auch scheiße fürs Mannschaftsgefüge und für den Teamerfolg und für den Preis. Aber ja, am Ende denke ich, dass er spätestens im Sommer den Verein verlassen wird. Und ob er dann zu Chelsea geht oder nicht, Ahmed hat es ja eben auch nochmal gesagt, weiß ich nicht. Die haben ja auch ein Überangebot an Spielern eigentlich. Aber ja, wird man dann sehen.
Jo. Das war so der FC Chelsea. Wir blicken nochmal kurz auf Manchester United. Und da kann man jetzt das Gerücht um Wout Weghorst nochmal kurz ansprechen. Und zwar ist Manchester United ja immer eigentlich spät dran. Also Gakpo hat man jetzt verpasst. Liverpool war schneller. Mit eigentlich sehr wenig Geld, meiner Meinung nach. Ich glaube, 35 war es, ne? Die der FC Liverpool da gezahlt hat. Also bei aller Liebe, da will ich... Ich weiß nicht, ob der Peter Knebel tatsächlich vielleicht sogar bei Manchester United dort im Transferrat sitzt und dort die Transfers tätigt.
Der soll ja auch noch beim DFB arbeiten und so. Also der hat viele Jobs, glaube ich. Anders kann er sich nicht über Wasser. Schalke kann nicht genug zahlen, diese Pleite. Deswegen muss der jetzt mehrere Jobs machen.
Ja, nebenbei auch natürlich Redakteur bei der Bild, schreibt unter anderem für Schalke.
Genau, er schreibt die Schalke-Artikel, hat er gleich angeboten.
Laut Medienberichten und dann streut er die Gerüchte.
Er bringt die Gerüchte ins Gespräch.
Laut Peter Knebel.
Oh Mann. Der hat für nächste Woche einen Termin für ein Interview mit sich selbst ausgemacht, das ist auch
stimmt. Ja. Oh Mann. Auf jeden Fall, Weghorst ist ja momentan an Beşiktaş ausgeliehen, ist bei Burnley unter Vertrag. Und Beşiktaş oder Manchester United will quasi ihn aus seinem Leihvertrag rausholen und anscheinend gibt es eine Ausstiegsklausel von 2,5 Millionen Euro. Jetzt hat sich Beşiktaş gemeldet und sagt, ey, nix da, Abi, er bleibt bei uns. stimmt nicht, da gibt's keine Klausel, er ist noch bis zum Ende der Saison bei uns. Aber jetzt habe ich mal während des Gesprächs mit uns nochmal kurz gedacht, eigentlich gibt's in jedem Vertrag irgendeine Klausel, wo es heißt, für diesen Betrag endet die Leihe und der Spieler kehrt zurück zum Verein. Okay? Also ich weiß nicht, ob da Beşiktaş momentan pokert oder ob Manchester United einen besseren Job macht als Beşiktaş und die Verträge der Spieler von Beşiktaş besser kennt als Beşiktaş von ihren Spielern. Aber auf jeden Fall ein Name, der jetzt momentan wieder erwähnt wird, Wout Weghorst und Manchester United eventuelle Laie. Dann haben wir zwei Karriereenden zu melden. Einmal ist es Hugo Lloris. Hugo Lloris beendet seine Karriere nicht bei Tottenham, sondern nur bei der Nationalmannschaft. Bei wie nennt man die fucking französische Nationalmannschaft? Le Equipe, die Mannschaft. In Deutschland sagen wir die Mannschaft. Ja, großartige Karriere. Ich denke, er war immer sehr underrated. Er hat, glaube ich, nicht den Ruf eines Welttorhüters gehabt. Wenn man bedenkt, ist Weltmeister geworden. Eigentlich immer sehr stabil. Eine gute Kapitänrolle übernommen. Und jetzt beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft mit 36 Jahren. Das mal zu ihm. Und dann gibt's noch einen Golfspieler. Hat jetzt zwar nichts mit der Premier League zu tun, aber war mal Ja, in der Premier League bei Real Madrid, und zwar Gareth Bale. Ja, er ist jetzt mit 33, hat er komplett gesagt, so, kein Bock mehr. Und ich denke, ist auch richtig so. Nicht wie manch einer, der noch irgendwie versucht, bei 5 Vereinen hin und her zu wechseln und ein bisschen Kohle zu machen. Ja, Gareth sagt, fuck it, ich habe genug Geld, ich will jetzt chillen, mit 33 in Rente gehen. Kann man auf jeden Fall machen. Und sein Leben genießen, mal schauen, wie lange er halt Golfbälle schlägt, bis ihn langweilig wird. Aber ich sehe ihn echt liebend gern mal vielleicht bei der Nationalmannschaft in Wales in irgendeiner Rolle oder vielleicht bei einem Verein aus Wales. Irgendwie sowas Heimatisches sehe ich auf jeden Fall Gareth Bale. Er fühlt sich ja dort immer sehr, sehr wohl. Auch seine Mitspieler haben ja immer zu ihm gestanden, die auch ja diese blöde Fahne damals zur Kamera hingehalten haben. Golf, Wales und dann Real Madrid, so in der Reihenfolge. Oder Wales, Golf, keine Ahnung. Da würde ich ihn lieben gerne sehen, den lieben Gareth Bale. Das waren die zwei Männer. Und vielleicht jetzt das Letzte für euch zwei, außer ihr habt noch, ihr wollt Abschlussworte finden für Hugo Lloris und Gareth Bale, würde ich sonst euch Martinez, den neuen Portugal-Trainer, mal in den Raum werfen, wie es da aussieht. Doch nicht José Mourinho, es wird der ehemalige, jetzt vor kurzem belgische Nationaltrainer Martinez, der ist jetzt Portugal-Trainer. Wie findet ihr es?
Ich finde es persönlich absolut Quatsch. Ich war ja die letzten Jahre bei den großen Turnieren immer ein sehr, sehr großer Belgien-Freund oder Fan sozusagen, weil ich einfach das Trio vorne mit Mertens, Lukaku, De Bruyne, so um die WM 2014, EM 2016, das habe ich so enorm gefeiert. Das war so die goldene Generation, die ja mittlerweile auch so ein bisschen ausgestorben scheint. Und ich habe das damals schon nicht so gefeiert, als er nach Mark Wilmots das übernommen hat. Und er war für mich jetzt nie wirklich ein herausragender Trainer. Und ob er das jetzt bei Portugal hinkriegt, keine Ahnung. Ich denke, auf dem Papier hat das da ähnlich schwer, sage ich jetzt mal, weil die Portugiesen, gerade jetzt mit Ronaldo oder so, da ist jetzt auch viel in der Schwebe, wie es jetzt mit den nächsten Turnieren ausschaut. Aber ich denke, der wird sich da auch nochmal reinhängen, und Martinez ist da jetzt in der Rolle, das abzuwägen, ob er einen sauren Ronaldo will, der auf der Bank motzt, oder ob er ihn und das Land glücklich macht. Deswegen, aber ich halte von ihm als Trainer, das ist weder krass offensiv noch krass defensiv, ist einfach für mich so ein Trainer, der nichtssagend ist, meine Meinung jetzt. Ja. Ich habe jetzt, also auf Vereinsebene habe ich halt noch nicht so viel von ihm gesehen, weil er ja, wie gesagt, nur bei den Nationalmannschaften rumtourt. Aber selbst da, wenn man da jetzt guckt, Belgien ist ja, glaube ich, immer noch unter den Top 5 in der Welt. Und das kommt ja auch nur daraus, weil sie halt immer bei den Freundschaftsspielen meist gegen leichtere Gegner spielen, um damit diesen Koeffizienten halt hochzutreiben.
Hör mal, jetzt hier Verschwörungstheoretiker, Erik Knebel hier.
Wie kannst du das einem erzählen, dass die nach einem Vorrunden aus bei einer Weltmeisterschaft immer noch in den Top 5 sind? Also, das ist für mich unerklärlich, und das hat nur mit diesem Koeffizienten halt zu tun. Und ich kann jetzt zu dem Mann jetzt nicht so viel sagen, weil ich finde, dafür sehen wir zu wenig die Weltmeisterschaft und also die großen internationalen Turniere, sage ich jetzt mal, und dafür sind die zu selten. Und auf Vereinsebene, würde man ihn Woche für Woche sehen, wie er so ein Team quasi leitet oder sonst irgendwie, welchen Problem er da zu machen hat, aber jetzt so bei Belgien, finde ich, stand er jetzt für nichts Großes.
Also ich fand schon, dass er ziemlich interessant ist, weil er schon eine Philosophie in Belgien integriert hat, die Belgien durchaus, und das ist auch nicht einfach immer, die großen Stars, die sie jetzt in den letzten 10 Jahren hatten, zu einer Nationalmannschaft feilt, die funktioniert. Wir haben oft Nationalmannschaften, die vielleicht mit guten Spielern besetzt sind, aber nicht funktionieren. Der eine für den anderen nicht kämpft. Und er hat nicht stets immer nur auf Namen gesetzt. Also waren schon ein oder andere Kicker, der jetzt nicht unbedingt in seinem Verein die Nummer 1 Wahl ist. Also, die Abwehr erinnert mich immer sehr stark, zum Beispiel, die er dort aufgestellt hat mit seiner Dreier und dann hier Außengeschichten und so. Also, klar, irgendwann mal ist halt auch Schluss, die Party ist irgendwann mal vorbei, da kann der auch nichts für und ich denke, der hat schon einen guten Job gemacht, weil Belgien, wie gesagt, das war die Generation, wenn man über die goldene Generation redet, muss man schon auch natürlich den Trainer erwähnen, der die Taktik vorgibt, der die Spieler aufstellt und so weiter und so fort. Da muss man schon auch ein bisschen vom Kuchen ein bisschen abgeben an Emilio Martinez. Und ich freue mich, dass er bei Portugal ist, weil ich glaube, und das ist halt diese goldene Generation-Geschichte, kann er mit jungen Spielern. Das heißt, ich denke schon, dass er es diese gute Kombination hinkriegt. Ältere, neue, eine Spielphilosophie aufbaut. Sprache wird nicht schwer sein. Also, ich sehe ein Win-Win. Tatsächlich hätte ich aber echt José Mourinho lieben gern als Portugal-Nationaltrainer gesehen. Das wäre mega geil. Aber vielleicht ist es ein Hintertürchen für später. Ich meine, Nationaltrainer muss ja jetzt nicht hier 30, 40 sein. José Mourinho bewegt sich auf die 60 zu. Oder ist schon 60, keine Ahnung. Und wird dann Portugal-Trainer für, weiß es ich, 5 Jahre oder so. Also das ist auch vielleicht eine Möglichkeit. Genau, das zu Martinez. Und an der Stelle, wenn ihr nichts mehr hinzufügen habt, war es das auch mit der internationalen Geschichte. Jetzt ist auch mir währenddessen nichts mehr eingefallen, was noch groß passiert ist. Wir haben eigentlich das Wichtigste für euch nochmal zusammengefasst. Ach so, die Zidane-Geschichte, genau. Und zwar, Didier Deschamps hat seinen Vertrag verlängert. Und der dafür verantwortlich ist, der 81-jährige Präsident, meine ich, ne? Aus der französischen Fußballleitung, was auch immer, keine Ahnung. Der war für Deschamps und nicht für Zidane. Und seine Aussage hat vielen gestört, unter anderem zum Beispiel Kylian Mbappé, der dann getwittert hat, ey, Zidane ist Frankreich, wir dürfen mit diesem Namen nicht so respektlos umgehen, weil der Leiter hat gemeint, ey, auch wenn Zidane angerufen hätte, ich hätte den Hörer nicht angenommen. Und das ist auf jeden Fall eine komische Aussage, die man gegenüber einer Legende so tätigt. Und es war ja immer spekuliert worden, warum nimmt Zinedine Zidane keinen neuen Vereinsjob an, weil er gerne Frankreich Nationaltrainer sein möchte. So, das war die Spekulation, die immer so im Raum lag und irgendwie hat sich das aber nie bestätigt. Und jetzt denke ich mal, ist ganz finito, weil wenn die Deschamps verlängert, sehe ich jetzt in naher Zukunft nicht unbedingt einen Trainerwechsel. Außer er verkackt jetzt die nächsten 2 großen Turniere, dann denke ich, ist auch Feierabend für ihn. Aber dann reden wir auch schon erst in 4 Jahren wieder über einen möglichen Nationaltrainerposten.
Ja, ich denke vor allem der in der Zusammenarbeit mit dem aktuellen da Sportdirektor oder wer das da ist in Frankreich funktioniert halt nicht. Also ich glaube, da ist jetzt einfach so viel böses Blut geflossen. Ich glaube, die einzige Chance, dass wir in den nächsten Jahren sie dann als französischen Nationaltrainer sehen, ist, wenn die Franzosen einen kompletten Reset machen in der sportlichen Führung, eben auch so wie das beim DFB jetzt mit Bierhoff passiert ist oder so, dass man eben diese Position auch tauscht und dass dann jemand Neues kommt, der sagt, okay, und jetzt, ich möchte sie dann als Trainer haben, aber mit in der Konstellation, wie es jetzt ist, wird das, glaube ich, nichts werden mit einer Zusammenarbeit zwischen den beiden.
Warum äußert und ich man meine, sowas? Das verstehe ich.
Ja, das ist wie gesagt, das sind immer so diese dummen Sachen, die so unnötig sind, aber es gibt gewisse Menschen, die juckt die nicht, die sagen, was sie wollen und bleiben nicht immer professionell. Du hast es dir auch, wie gesagt, wenn der Sportdirektor müsste quasi weggehen, damit überhaupt Zidane kommt, weil ich denke nicht, dass Zidane kommt, wenn er noch da ist. Ja, gut, wir haben zum Beispiel sehr stolz gesehen, wie Karim Benzema überhaupt nicht sich geäußert hat zur Nationalmannschaft oder auch was auch immer, als ihm quasi vom Trainerstab und die Ärzte dort die haben ihn heimgeschickt. Und obwohl er seine Verletzung, glaube ich, nach dem zweiten Spiel schon wieder weg war und er spielen konnte, haben die gesagt, ja, okay, aber du musst trotzdem gehen. Wir wollen Oliver Giroud. Und ja, Benzema, sehr stolz, hat dann gesagt, fuck it, Alter, nie wieder was mit der Nationalmannschaft. Könnte vielleicht auch ein Zidane-Ding sein, dass er sagt, okay, wenn man mich nicht haben möchte, also die Führungsebene, dann bin ich eben nicht da. Und ganz ehrlich, jetzt muss ich aber auch sagen, Zidane, wird mal Zeit, ne? Ich meine, er hat gezeigt, dass er ein guter Trainer ist. Klar, du kannst nicht immer einen Champions-League-Titel gewinnen oder was weiß ich, komplett durchdrehen, aber was da in 3 Jahren angestellt hat mit Real Madrid, das war sensationell. Und er braucht nicht immer, meiner Meinung nach, ein Top-Team, und er muss keine Angst haben über schlechte Schlagzeilen, die dann vielleicht schreiben, oh, was ist mit Zidane los, neuer Verein, nur Durchschnitt, nichts Besonderes. Ja, es braucht vielleicht Zeit, bis ein Trainer ankommt, seine Philosophie aufbaut und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich wünsche mir echt Zidane mittlerweile wieder bei einem neuen Verein. Jetzt könnte man spekulieren. Carlo Ancelotti hört auf, Zidane kommt wieder zurück zu Real Madrid. Ne? Ja. So einfach ist es. Der Teufelskreis.
Ich gehe auch zu Al Nassr und trainiere Ronaldo wieder.
Das wär's, Alter. Al Nassr mit Marco Reus, Cristiano Ronaldo und Eden Hazard, den wollen die auch. Der Übergewichtige.
Zinedine Zidane wird der Trainer. Also,
ja, herrlich.
Aber auch gelesen hat.
Ey, wenn Zidane Trainer wird, ist auch ein Hazard bei Al Nassr auf der Bank. Das sage ich dir jetzt schon.
Ja, das glaube ich auch. Ja, da gab es auch eh das Gerücht, dass der vielleicht sogar zu Dortmund geht und mit seinem Bruder spielt oder so.
Ja, der kann da mit seinem Bruder im Training spielen, aber nicht auf dem Spielfeld, Digga.
Am Ende sitzen sie beide auf der Bank bei Dortmund
stark. Ich muss auch eher gegen Ende jetzt der Folge wirklich sagen, absolut peinlich von diesem Typen. Wirklich, wirklich, wirklich. Der hat sich so gehen lassen und da kannst du einfach nichts machen. Also da kannst du nicht mal die Schuld Real Madrid geben. Ey, der Typ, du kommst zu... Und das ist auch eine krasse Sache. Wie viele... Spieler haben es geschafft, zu einem Riesenverein zu wechseln, wie zum Beispiel zu Real Madrid, also zum Beispiel Cristiano Ronaldo von Manchester United zu Real Madrid und dann nochmal on top einen draufzusetzen. Das gelingt echt nicht vielen Leuten. Und da muss man wirklich das Ganze respektieren von den Spielern, wo es gelingt, die dann nochmal on top einen draufsetzen und sich noch verbessern, weil du siehst es, ey, es gibt so viele große Transfers zu großen Vereinen und die dann am Ende scheitern, weil sie einfach nicht, weiß ich nicht, die Persönlichkeit für haben, keine Ahnung, also ich hätte mehr erwartet von Eden Hazard. Es kann nicht sein, dass du vom Sommer, wo du beim FC Chelsea aufhörst, bisschen, ja, mit paar Kilos mehr ins Sommertrainingslager von Real Madrid ankommst, dann die neue Saison, man setzt auf dich, du performst gar nicht und dann wundert man sich, was ist passiert. Und jetzt das Bild da in dem Pokal gegen den Drittligisten, glaube ich, das war absolut schrecklich, schrecklich. Also wirklich, also ich habe jetzt nichts gegen Spieler, die sich gehen lassen, aber es geht nur darum, dass, schade, weißt du, so ein talentierter Spieler, wirklich so ein sensationeller Dribbler, eine geile Persönlichkeit im Fußball, die sich so gehen lässt und nicht sein Potenzial ausnutzt. Ich denke, der hätte viel, viel erreichen können bei Real Madrid, würde er wirklich 100% geben. Aber es scheint wohl eher doch so ein Gutwetterkicker zu sein. Also, wenn er gut drauf ist, wenn alles stimmt, dann ist er gut drauf und spielt auch gut, aber ansonsten, wenn es mal schlechte Zeiten gibt, ist er nicht unbedingt ready für mehr zu geben.
Das Phänomen mit überwichtigen Profis oder Ex-Profis sehen wir ja jetzt meistens immer nach der Karriere. Das ist halt noch während der Karriere, ist es halt schon ein Unding. Guck dir jetzt einen Wesley Snyder oder einen Samir Nasri oder einen Raphael van der Vaart an.
Wayne Rooney, krass.
Ja, guck mal, wie viele Beispiele wieder jetzt einfach innerhalb von 2,
der ist jünger als Cristiano Ronaldo, das ist krass.
Das ist wirklich verrückt. Und wenn du mir überlegst, wie die unsere Kindheit geprägt haben und die waren halt immer unter so einem Erfolgsdruck, sage ich jetzt mal, und die mussten halt auch einen Ernährungsplan mussten sie halt machen und ja, jetzt durch die Karriere haben sie einigermaßen gut verdient und jetzt können sie halt machen, was sie wollen und da ist halt dann Essen und Saufen wahrscheinlich so auf der Agenda und dann passiert genau sowas. Ja.
Aber und da finde ich, sieht man immer viel diese Selbstmotivation, die man hat, weil Ahmed der im Cristiano Ronaldo angesprochen hat, der jetzt im Alter von... Wer?
Zlatan.
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 Ja, genau. Ja. Auch im Hohen die Leute sind Ende 30, Anfang 40 bei Ronaldo wird ja immer noch gesagt von allen möglichen Ärzten, der hat einen Körper wie ein Mitte 20-Jähriger oder so. Und das ist ja, ich glaube, Cristiano Ronaldo ist niemand, der braucht einen Ernährungsplan oder so. Der ist einfach so ein Typ, der, ich glaube, der könnte gar nicht, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, der könnte gar nicht fett werden oder irgendwas, weil der halt einfach vom Kopf her so ist, der ist ja schon fast.
Die Millionen saugen sein Fett auf. Die halbe Million pro Tag, wenn sie da ein bisschen mehr Fettanteil sehen, wird's aufgesaugt.
Er weiß, vielleicht saugt er sie sich wirklich nur ab, nein, Spaß. Nee, aber, und Eden Hazard sollte ja eigentlich sein Nachfolger bei Real werden und da merkst du halt, da ist es von der Einstellung her halt eine komplett andere Sache, weil bei Chelsea, seine Prime, war Eden Hazard wirklich bombastisch stark, wirklich.
Also aber für mich einer der besten Premier League-Spieler, die wir gesehen haben. So krass. Und genau. Dann halt.
Das ist ein Hotel. Also,
ach komm, Eden Hazard?
Ja, bei Chelsea war der richtig. Also fand ich den auch stark,
aber jetzt einer der besten Spieler in der Premier League, finde ich schon. Ah, da
Bro, wie oft hat er bitte diesen Titel gewonnen?
Mag in Summe sein, aber da gibt es ja noch
ich weiß nicht, wie oft
Namen,
hat Eden Hazard?
Ich sage, dass sie in der Premier League übertrieben krass war, aber darüber könnten wir ja auch mal eine Diskussion finden, wenn jeder einen Namen reinwirft und darüber, dass wir dann diskutieren. Weil, also ich wüsste jetzt auf Anhieb, ja, er war schon richtig krass. Und
ja, Premier League Player of the Year, how many times? Three victories,
okay,
bro.
Das ist in Summe schon echt viel, aber also, jetzt zum Beispiel.
Vor allem, wenn man bedenkt, wie früh Hazard ja aus der Liga dann rausgegangen ist. Also, der hat ja nicht bis er 35 war in der Liga gezockt und hat in 15 Jahren dreimal das Ding gewonnen, sondern der war ja, wie lange hat er bei Chelsea da gezockt? Keine Ahnung, 5 Jahre, ist immer random reingestellt, keine Ahnung, wie lange der da jetzt Profi war und dann da dreimal den Titel zu gewinnen, ist schon.
Gut, vielleicht gebe ich in Summe Ahmed dann schon recht in Sachen Titel.
Also, ich sage nicht, dass er der Beste ist, aber wenn wir so eine Top-Liste mal aufstellen, gehört er oft für mich in der Premier League zu seiner Zeit, bei der Prime-Zeit in Chelsea, für mich einer der Besten. Und der hat von Chelsea zu Real Madrid 7 Jahre tatsächlich gespielt.
Okay.
Schon krass. Ja. Aber gut, das sind jetzt, wie gesagt, Geschichten über Gott in die Welt. Und ihr merkt, wir ziehen ein Thema zum anderen. Wie gesagt, wir können bei Peter Knebel anfangen, glaub mir. Und dann enden wir in Südamerika, was weiß ich, Antarktis, Fußball, bald vielleicht Mars und so weiter und so fort. Genau, an der Stelle würden wir uns dann nächste Woche bei euch wieder melden, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir wünschen euch eine angenehme Zeit. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und genau, meinen Kompanieros Erik und Niklas Knebel wünsche ich auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank für eure Zeit, meine Lieben. Und bis zur nächsten Folge bei Kick and Talk. Lalala. Wie geht das Lied nochmal? Lalala. La 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 la. Peace out.